Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen. Das Internet, so wie wir es kennen, ist in Gefahr. Denn kommerziell motivierte Netzbetreiber wollen die Freizügigkeit im Netz beschränken, um mehr Geld zu verdienen. Das befürchten zumindest all jene, die sich für Netzneutralität einsetzen. Was das genau bedeutet, dazu mehr in unserem Topic. Außerdem besuchen wir an einem geheimen Ort Leo Laporte, dessen Internetshow und Podcasts zu den beliebtesten in den USA gehören. Auf ähnlich große Resonanz hoffen auch die Macher von litradio.net, das wir hier vorstellen. Und Christine Watti, wie populär sind die uns heute musikalisch beglücken?
Die möchten gerne, glaube ich, zum großen Teil noch sehr populär werden. Es ist aber wie immer natürlich Musik aus dem Netz zum freien Download und es sind zum großen Teil Musiker, ja, die eben auf dem Weg sind, vielleicht zur Popularität und zumindest in der Internetgemeinde den ein oder anderen Fan finden möchten. Und um diese Musik zu hören, haben wir zwei Webradios mal eingeschaltet, führen uns einen tollen Sampler eines Netlabels zu Gemüte und zu guter Letzt dann noch einen Blick auf einen ausgezeichneten Musikblog. Los geht's jetzt sofort mit Musik, die ich über das Webradio, von dem wir nachher noch mehr hören, Dublab gefunden habe. Yacht mit Waste of Time.
Der Begriff Netzneutralität sagt hierzulande kaum jemandem etwas, während in den USA fast jeder was damit anfangen kann. Da ist es ein Riesenthema. Präsident Obama hat Netzneutralität sogar in seinem Regierungsprogramm verankert. Das Ganze bedeutet so viel wie freie Fahrt im Netz im ganz physikalischen Sinne. Und das Gegenteil von Netzneutralität ließe sich in etwa mit dem Wort Zensur beschreiben. Zumindest kommt es dem sehr nahe. Philipp Banse erklärt jetzt genau, worum es geht.
Ein Konzert der Band Pearl Jam, live im Internet übertragen vom Riesenprovider AT&T. Dann singt Frontmann Eddie Vedder, George Bush, lass diese Welt in Ruhe, such dir ein neues Zuhause. George Bush, leave this world alone. Und weg ist der Ton. Dem Internetanbieter ist die Bush-Kritik zu heikel. Erst als sie vorbei ist, schaltet AT&T den Ton wieder an. So etwas passiert, wenn Netze nicht neutral sind, wenn sie nicht jedes Bit gleich behandeln und an den Empfänger liefern, egal was diese Bits für Inhalte übermitteln. Das Netz als simpler Datenkanal, der sich um Inhalte so wenig kümmert, wie die Post um die Texte der Briefe, die sie transportiert, das nennt man gemeinhin Netzneutralität. Doch die Datennetze und ihre Eigentümer wollen immer mehr entscheiden, welche Inhalte sie ausliefern, welche nicht, welche schnell, welche langsam ausgeliefert werden. Das bekommen Kunden schon heute zu spüren. Beispiel iPhone-Nutzer mit Vertrag bei T-Mobile. Sie zahlen viel Geld für einen Datentarif und es wäre leicht und sehr günstig, mit Skype über diesen Datenkanal zu telefonieren. Das aber blockiert T-Mobile, weil es gern zusätzlich Geld verdienen möchte mit Mobiltelefonie. Verbraucher in Europa können auch einen der revolutionärsten Bewegtbilddienste im Internet nicht nutzen. Hulu.com liefert seine Filme, Shows und Serien nur an Rechner in den USA. Politischen Ärger vermeiden, Geschäftsmodelle schützen, mehr Geld verdienen. Das sind die zentralen Motive der Netzbetreiber, die die Neutralität ihrer Netze untergraben. Aus einem weiteren Grund können Kunden der British Telecom den beliebten BBC iPlayer kaum mehr nutzen. Das populäre Online-Archiv der BBC verursache zu viel Datenverkehr, argumentiert der Netzbetreiber. Daher werde der Zugriff auf den iPlayer begrenzt. In Zukunft wollen Netzbetreiber bestimmte Dienste nur noch zulassen, wenn der Kunde mehr bezahlt. Solche kontrollierten Netze sind möglich, seit die Netzbetreiber Technik besitzen, mit der sie im laufenden Betrieb jedes Datenpaket analysieren können. Internetaktivist Ralf Bendrath von der Universität Bremen verlangt daher, dass die EU-Staaten gesetzlich festschreiben, dass Datennetze neutral sein müssen. Dem elektrischen Reporter des ZDF sagte er:
Also wenn so ein Internetanbieter, wenn der anfängt, in meine Pakete reinzugucken und zu sagen, ach Ralf, ich glaube jetzt mal, dass du das hier langsamer haben willst oder dass du vielleicht diese Seite gar nicht sehen solltest, dann ist das kein Internet mehr, dann ist das ein kontrolliertes Netz.
Ja, und genau das kontrollierte Netz ist in den USA im Gegensatz zu hier schon ein Riesenthema. Dort haben sich viele Internetnutzer in Briefen, Mails und Petitionen für ein neutrales Internet stark gemacht. Warum aber ist das so wichtig? Was hängt da eigentlich dran? Das habe ich gestern Abend Professor Barbara von Schewig von der Stanford Law School gefragt.
Ganz kurz gesagt könnte man sagen, die Zukunft des Internets steht auf dem Spiel. Und das haben die Leute in den USA erkannt. Wenn es eine Welt ohne Netzneutralitätsregeln gibt, dann wird das Internet für uns als Nutzer viel, viel weniger wertvoll. Wenn ich ein Video auf YouTube angucken möchte und mein Netzbetreiber meint, das stört ihn aber jetzt, dann kann ich das nicht. Oder wenn ich vielleicht einen Flug über Lufthansa buchen kann, dann mag das ewig dauern, weil mein Netzbetreiber einen Vertrag mit Air Berlin hat. Und sagt mir, du kannst ja bei Air Berlin buchen, da geht's schneller. Wir beschleunigen deren Seite, nicht Lufthansas Seite. Das bedeutet, für uns als Nutzer wird das Internet weniger wertvoll. Deshalb ist es wert, sich dafür einzusetzen.
Nun könnte man ja ganz pragmatisch sagen, okay, dann wechsle ich den Netzbetreiber, wenn dann das transparent gemacht wird, die eingeschränkte Netzneutralität, dann gehe ich einfach zu einem anderen Anbieter.
Aber das Problem dabei ist, dass es eine ganze Menge Hindernisse gibt, die uns daran hindern, einfach so den Netzbetreiber zu wechseln. Oft sind wir in Einjahres- oder Zweijahresverträgen gebunden und müssen hohe Kosten in Kauf nehmen, wenn wir diesen Vertrag vorher auflösen. Oder wir müssen neue Modems kaufen, neue Ausrüstungsgegenstände kaufen. Wir müssen vielleicht die E-Mail-Adresse wechseln, was ganz schön viel Aufwand benutzen kann. Und die Forschung zeigt, dass so etwas Technisches wie ein Internetanschluss für viele Leute so unheimlich ist, dass sie es lieber gar nicht anfassen wollen. Und die Idee, jetzt zu einem neuen Anbieter zu wechseln, wo das Internet vielleicht nicht funktioniert, die ist so furchteinflößend für viele, dass diese disziplinierende Kraft des Wettbewerbs einfach nicht funktioniert. Klar, ein paar Leute können woanders hingehen, aber die große Masse wird wahrscheinlich nicht wechseln. Und deshalb kann es sich für den Netzbetreiber trotzdem lohnen, zu diskriminieren. Und Wettbewerb hilft natürlich überhaupt nichts, wenn alle Netzbetreiber die Anwendung gleichermaßen ausschließen, wie das zum Beispiel bei der Internettelefonieanwendung Skype in den Mobilfunknetzen passiert.
Kann ich denn als Nutzer eigentlich einfach merken, dass eine Netzneutralität verletzt worden ist? Weil ich denke mir, wenn zum Beispiel ein Video langsamer hochgeladen wird, dann schiebe ich das als erstes erstmal auf meinen Computer oder auf eine schlechte Verbindung, was auch immer, aber nicht auf eine Netzneutralität. Wie einfach ist es überhaupt festzustellen, wann so eine Verletzung vorliegt?
Für uns als Nutzer ist das oft sehr, sehr schwer festzustellen. Und das ist genau das Problem. Das gibt den Netzbetreibern Spielraum, die Übertragungsqualität zu manipulieren, ohne dass wir es gleich auf die Netzbetreiber schieben. Wie Sie schon sagen, wenn das Video langsam flackert, denken wir vielleicht, YouTube hätte ja wirklich mehr Bandbreite zur Verfügung stellen können. Oder wenn das Online-Game nicht richtig läuft, denken wir, da hätten sie vielleicht besser programmieren können. Das ist genau eins der Probleme, dass wir als Nutzer nicht in der besten Situation sind, um herauszufinden, was eigentlich passiert. Wenn jetzt der Regulierer herausfinden möchte, ob diskriminiert wird oder geblockt, dann ist das möglich. Insofern kann man das regulieren, aber ohne Regulierung ist es für uns als Nutzer schwer zu sehen.
In Deutschland hat man vor allem Angst vor staatlicher Zensur im Internet, wie die Debatte um die Sperrung von Kinderpornoseiten gerade zeigt, Stichwort Zensursula. Aber geht nicht die Gefahr tatsächlich genauso oder vielleicht noch mehr von kommerziellen Anbietern aus, wenn ich das so interpretiere, was Sie sagen?
Ja, für mich sind das wirklich zwei Seiten einer Medaille. Wir in Deutschland finden das einfach, uns auf den Staat zu fokussieren wegen unserer Geschichte. Aber die Netzbetreiber haben genauso ein Interesse, bestimmte Anwendungen auszuschließen. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Oder es sind nicht die bösen Netzbetreiber, die das Internet zerstören wollen. Sondern die Netzbetreiber sind einfach Unternehmen, die Gewinne machen wollen. Und sie sind zuallererst ihren Eigentümern und Aktionären verpflichtet. Und da zeigt die Forschung und die Realität in der Welt ganz klar, die Netzbetreiber haben ein ökonomisches Interesse, gegen bestimmte Anwendungen oder Inhalte zu agieren. Sie haben ja schon die Beispiele in der Anmoderation genannt und so könnte ich weitere Beispiele nennen, wo auf der ganzen Welt immer wieder Anwendungen geblockt oder ausgeschlossen werden.
Aber ist es nicht ein legitimes Interesse auch, der Netzbetreiber Geld verdienen zu wollen?
Es geht ja nicht darum, sie daran zu hindern, Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis in der Netzneutralitätsdebatte. Netzbetreiber können Geld für den Internetzugang nehmen. Sie können eigene Anwendungen anbieten und damit Geld verdienen. Sie können nur nicht ihren eigenen Anwendungen einen Vorteil gegenüber fremden Anwendungen geben. Insofern beschränken wir natürlich die Möglichkeiten der Netzbetreiber, Geld zu verdienen. Aber niemand sagt, dass das Gewinnstreben der Netzbetreiber grundsätzlich falsch ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir ja auch aus anderen Gebieten kennen, dass der Markt nicht immer die Ergebnisse erzeugt, die im Interesse der Gesellschaft sind. Das haben wir gerade erst in der Finanzkrise ganz deutlich gesehen. Wir Wissenschaftler nennen das Marktversagen und genau so ein Marktversagen, wo die Interessen der Netzbetreiber und der Gesellschaft auseinanderfallen, haben wir im Internet auch. Auch in anderen Gebieten, offline, gibt es Beispiele dafür, dass wir bei bestimmten Bereichen sagen, das sind so fundamentale Infrastrukturen, die so wichtig sind für die Gesellschaft, dass sie diskriminierungsfrei angeboten werden müssen.
Das heißt, Sie sehen das Internet als einen Marktplatz oder als eine Art öffentlichen Raum, wo wirklich jeder gleichberechtigt Zugang haben muss?
Ja, das ist eins der ganz fundamentalen Merkmale des Internets, dass jeder am Internet teilnehmen kann, dass er die Anwendung nutzen kann, die es gibt, dass er selber Informationen ins Netz stellen kann. Und damit, wenn wir das jetzt mal unter sozialen und kulturellen und politischen Gesichtspunkten gehen, eben nicht mehr nur passiv an der Welt teilnehmen muss, sondern er kann selber aktiv die Welt mitgestalten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es so, dass je mehr Anwendungen es gibt, desto mehr Innovation und Wirtschaftswachstum gibt es für die Gesellschaft. Und insofern ist es so, wie Sie sagen, die Internet ist eine ganz wichtige Plattform, auf der das Leben in unserer Gesellschaft mehr und mehr stattfindet. Und zentrale, fundamentale Plattformen, die schützen wir in der Gesellschaft.
Und wie das geht und wie man das machen kann, das wird uns hier in Breitband auf Deutschland Radio Kultur ganz ungebremst in der nächsten Zeit noch einige Male beschäftigen. Am Telefon war Professor Barbara von Schewig von der Stanford Law School.
Breitband, Netzmusik.
Ja, vorausgeschickt sei zum ersten Thema heute in der Netzmusik. Wir finden natürlich unbedingt bitte weiter analoges Radio hören, wie Sie das jetzt vielleicht tun, wenn unser Programm nicht aus dem Internet erklingt, sondern wir durchs Küchenradio oder die Stereoanlage zu Ihnen sprechen. Aber auch hin und wieder mal das Internet zu durchforsten und dort die ein oder andere Radiostation zu entdecken, macht auch Spaß. Zum Beispiel ein Ausflug zu Dublab. Das ist ein Internetradio aus Los Angeles. Gleich mehr darüber. Erstmal Musik, denn Dublab hält auch viele MP3s zum Herunterladen bereit.
People put pictures of places in frames. I remember someone's face, but then I forget their names. I have a book for writing down who I meet and where I'm going to, but my home is nowhere without you. There is nowhere like the ocean to breathe, and the world is wonderful as it is. Now I might try to settle down on some beach in Malibu, but my home is nowhere without you.
without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. I met a native and they shook my hand in a warehouse in Providence, Rhode Island. They said they had a room for me there with an incredible view, but my home is nowhere without you. There are houses full of dogs and full of bugs in a city full of gods and full of thugs. I wandered there down the streets and up on First Avenue, but my home is nowhere without you.
My home is nowhere without you. Herman Dune, gefunden habe ich den Titel auf der Seite des Internetradios Dublab. Und dieses Internetradio kommt aus Los Angeles, beziehungsweise hat dort seine Basis, ist aber natürlich ein Kollektiv aus weltweit verstreuten DJs und Musikern. Und die senden erstaunlicherweise schon bereits seit 1999. Das meiste kommt aus der Konserve, zwischendurch auch mal eine Live-Show. Und man kann sich dort also verschiedene DJ-Sets anhören.
Christine, gibt's da eine musikalische Richtung oder ist alles möglich?
Es sind nur solche Pferdchenlieder wie gerade eben. So eine kleinen Cowboy-Songs.
Okay.
Nein, überhaupt keine musikalische Beschränkung. Also alle Musik hat dort Platz und das ist natürlich auch das Besondere in einem Internetradio, dass es keinen Programmmacher gibt, der sagt, wir spielen nur diese oder jene Musik, sondern jeder darf machen, was er will. Und dazu macht Dublab übrigens auch noch ganz viele Ausstellungen und Filmvorführungen und finanziert sich unter anderem dann durch Spenden der Hörer. Also es ist ein sehr engagiertes Projekt und ich würde diese Seite dringend mal empfehlen zu besuchen und sich dort vielleicht die ein oder andere Sendung auszugucken, mit der man sich beschäftigen möchte.
Du hast ja noch ein zweites Webradio mitgebracht. Das hat irgendwas mit Telefon zu tun, vom Namen her zumindest.
Genau, Phoning It In heißt es. Und es ist ein sehr nettes Projekt, das man sich im Netz mal ausführlich anschauen muss. Deswegen nur wenige Worte. Die Idee ist, die Musiker werden angerufen. Dann gibt es einen kleinen Talk mit dem Moderator und dem Musiker. Und dann wird der Musiker gebeten, live seine Musik vorzustellen am Telefon. Und das ist natürlich total knarzend und teils auch überhaupt nicht gut verständlich, aber sehr bezaubernd und sehr liebevoll gemacht. Und natürlich sollen so auch viele kleine Musiker ins Radio, ins Internetradio gebracht werden. Alle Sessions kann man dann hinterher auf phoningitin.net herunterladen. Links bei breitband-online.de, wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte. Und wir hören einen Ausschnitt aus von Phoning It In mit kurzem Gespräch mit dem Moderator und dann ein bisschen Telefonmusik.
And where in LA are you right now?
I've studied at CalArts for a while, so I'm living up there, but I just graduated, so CalArts is just north of Los Angeles, like 30 minutes, so now I'm going to move to Highland Park, so.
Okay.
Yeah, all over.
Yeah. Cool, well, do you want to try a song?
Yeah, here I go.
Ja, wir wechseln von gefühlt asiatisch, indisch oder chinesisch, weiß nicht genau, was es war, Christine, nach den USA und zu Leo Laporte. Der hat sich dort als Fernsehmoderator einen Namen gemacht und dann aber hat er sich ins Internet gestürzt und seine Internetshow und seine Podcasts gehören heute zu den beliebtesten in den USA. Unser Kollege Moritz Metz hat Leo Laporte besucht, wurde dort sofort in die Show integriert, das können Sie im Internet nachsehen, und hat uns anschließend dieses Porträt von Leo Laporte mitgebracht.
Das winzige Holzhäuschen irgendwo im kalifornischen Kleinstädtchen Petaluma, eine Autostunde nördlich von San Francisco, ist betont unauffällig. Gäste, die Leo Laporte hierhin einlädt, werden ausdrücklich gebeten, die Adresse nicht zu veröffentlichen oder Außenfotos zu schießen. Im Inneren der Hütte brummt es dafür nur so vor Sendebewusstsein. Hinter einem Büro mit mehreren Angestellten wartet das garagengroße, holzgetäfelte Leo-Studio. Hier thront der König der Podcasts an einem ausladenden Schreibtisch voller Technik. 8 Flachbildschirme, unzählige Computer, Tastaturen, ein Mischpult sowie jede Menge Gadgets, Pflanzen und Papier. Der vielleicht berühmteste Schreibtisch des Internets ist umringt von mehreren professionellen Kameras und Mikrofonen. Leo Laporte sendet von hier fast pausenlos in die große, weite Welt.
Wir leben hier in einer kleinen Stadt im Weinanbaugebiet. Es ist wirklich wunderschön hier. Ich kann aber gleichzeitig ganz Amerika mit Radio beschallen, internationale Podcasts und Videos produzieren, aus einem Kaff irgendwo im Nirgendwo. Ich habe ein wunderbares Leben hier, kann zu Fuß nach Hause gehen, mein Sohn und meine Tochter kommen immer wieder mal im Studio vorbei. Ich genieße das alles enorm.
Ganze 14 Podcasts produziert Laporte regelmäßig. Darunter Floss Weekly, in dem er freie Software vorstellt, Daily Gizwiz, die Gadget Show oder die Kochsendung Munchcast. Die preisgekrönte Show This Week in Tech ist mit monatlich mehr als 600.000 Hörern der populärste Technik-Podcast der Welt und Flaggschiff von Laportes Podcasting-Netzwerk. Wie immer sitzt er mit Kollegen und Gästen am Tisch und diskutiert die Schlagzeilen der Internetwelt. Hierfür machen sich prominente Gäste wie Apple-Mitbegründer Steve Wozniak oder der Hackerstar Kevin Mitnick gerne mal auf den Weg vom Silicon Valley hoch in Onkel Leos Landhäuschen. Alle Shows werden bereits während der Aufzeichnung als Live-Video ins Netz übertragen, um im Anschluss zum kostenlosen Download bereitzustehen.
So, remediation, bioremediation, degradation, biodegradation, medicine, biomedicine. You know, we've got.
Gerade wird hier die neueste Wissenschaftssendung Dr. Kiki Science Hour aufgezeichnet. Wie immer mit der Wissenschaftsjournalistin Kiki Sanford, die gerade per Skype-Videoschaltung einen Stanford-Professor zu künstlichen Zellkulturen interviewt. Gleichzeitig ist Laportes 17-jährige Tochter spontan im Studio vorbeigekommen, blättert in ihrem Biologie-Schulbuch und stellt Zwischenfragen. Wissenschaft in einer familiär entspannten Plauderei verständlich zu machen, das ist ein Talkformat, wie es die Amerikaner lieben. Und Laporte beherrscht es perfekt. Während der Shows ist er pulsgebender Moderator, nerdig kompetenter Redakteur und multitaskender Sendeleiter in einem. Er durchsucht die überflutenden Chatfenster nach interessanten Publikumsfragen, schaltet Gesprächspartner per Skype oder Telefon in die Sendung und bedient natürlich die Kameras, die die Wohnzimmersituation nonstop ins Internet übertragen. Monatlich an 2,5 Millionen Zuschauer. Woher er die Kraft nimmt für seine Ein-Mann-Rundfunkanstalt.
I sit on a rubber ball. That's what gives me the energy. I'm bouncing all the time.
Ich sitze auf einem Gummiball. Das gibt mir die Energie. Ich hüpfe die ganze Zeit. Ernsthaft, das gehört dazu, aber was mir wirklich Kraft gibt, ich mag es so sehr, dass es gar keine Arbeit mehr darstellt. Ist es anstrengend, mit Freunden herumzusitzen, Bier zu trinken und sich zu unterhalten? Es ist einfach, es ist Freiheit für mich. Ich muss allerdings sehr auf mich aufpassen. Ich habe ständig neue Showideen und würde am liebsten die ganze Zeit hier sein, 12, 14 Stunden am Tag. Aber das würde mich irgendwann umbringen. Also muss ich auch mal Pause machen. Aber es macht wirklich einen Riesenspaß.
This is fun, I love doing this.
Trotz seines typisch amerikanischen Showtalents sieht sich Laporte immer weniger als journalistischer Inhaltspräsentator, eher als moderierender Community Manager. Auch The Tech Guy hat sich gewandelt. Es ist seine letzte herkömmliche Rundfunksendung, die jede Woche auf mehr als 60 US-Lokalstationen parallel ausgestrahlt wird.
When I first started doing it, I had to know all the answers. They had all
die Show, die ich seit 20 Jahren im normalen Radio sende, ist eine Anruftechniksendung. Die Leute rufen an und stellen Fragen zu Computern. Früher musste ich alle Antworten im Kopf haben. Es war wie auf dem Jahrmarkt, frag Dr. Memory. Die Leute wollten wissen, wie löse ich dieses und jenes Windows 3.0 Problem? Und ich antwortete, also die Hypotenuse des Quadrats. Naja, aber jetzt werde ich alt. Die Computerwelt wird immer umfangreicher und ich kann nicht mehr alles wissen. Aber ich habe meine tolle Community. Ich frage einfach meinen Chat, mein elektronisches Gehirn. Ich bin dann nur eine Art Trichter. Die Radioshow habe ich mir sowieso immer als eine Art Selbsthilfegruppe vorgestellt. Wir kommen alle zusammen und lösen unsere Computerprobleme.
Natürlich brauchen auch solche Communities einen schlagkräftigen und egozentrischen Gastgeber, einen alten Hasen wie Leo Laporte. Weil ihn die Struktur der Oldschool-Medien zunehmend nervte, ging er vor einigen Jahren schrittweise dazu über, sein eigenes Sendenetzwerk aufzubauen. Die Vorteile:
Man geht ja in die Medien, weil man Geschichten erzählen und neue Geschichten entdecken will. Und genau das passiert hier. Du wirst nicht abgekapselt durch irgendwelche Medienkonzerne, die dir eine Raumerlaubnis erteilen müssen, durch Programmchefs und Kameramänner, all die ganzen Leute zwischen dir und deinen Zuschauern. In einem Blog, in einem Podcast oder einem Live-Video sprichst du direkt mit dem Publikum und das Publikum mit dir. Das ist die Zukunft der Medien. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. I have no doubt in my mind.
We have a better medium now.
Wir haben jetzt ein besseres Medium, ein unmittelbareres, weltweites Echtzeit-Kommunikationssystem, an dem jeder teilhaben kann. Es funktioniert ohne Papier, tötet also keine Bäume und es kostet fast nichts, etwas zu veröffentlichen. Es ist so viel besser. Wir wissen nur noch nicht, wie man Geld verdienen kann. Aber wenn all die Zeitungen sterben, müssen die Firmen ja trotzdem noch Werbung schalten. Und sie werden zu all denjenigen kommen, die eine Community haben.
Breitband, Medien und Meinungen.
Umstrittene Google-Buchseite auf dem Prüfstand. Die Einigung von Google mit amerikanischen Verlegern in dem umstrittenen Buchsuche-Projekt wird von den US-Wettbewerbshütern geprüft. Das Justizministerium bestätigte die Untersuchung in einem Schreiben an ein New Yorker Gericht. Google und die Verleger wollen mit der Einigung eine Klage um die Vergütung von Autoren und den digitalen Vertrieb von Büchern beilegen. Nach Abschluss der Vereinbarung im vergangenen Oktober gab es immer wieder Warnungen, sie könne den Wettbewerb bei dem als zukunftsträchtig geltenden digitalen Vertrieb von Büchern einschränken. Google soll im Rahmen der Vereinbarung insgesamt 125 Millionen Dollar zahlen. Dafür bekommt der Internetkonzern das Recht, mehrere Millionen seit 2004 eingescannte Bücher elektronisch zu vertreiben. Kein Streit mehr im Ländle. Das Land Baden-Württemberg hat jetzt eine Online-Schlichtungsstelle ins Leben gerufen. In den Zuständigkeitsbereich dieser Stelle fallen zivilrechtliche Streitigkeiten. Die Internetseite www.online-schlichter.de soll Verbrauchern und Unternehmern den Gang zum Gericht ersparen. Der Service kann kostenlos in Anspruch genommen werden, sofern mindestens eine der Parteien in dem Bundesland gemeldet ist. Zudem ist laut dem Branchendienst ZDNet Bedingung, dass dem Streit ein online abgeschlossener Vertrag zugrunde liegt. Facebook verbessert Datenschutz. Die mehr als 200 Millionen Nutzer des US-Online-Netzwerks Facebook sollen ihre persönlichen Informationen künftig einfacher vor dem ungewollten Zugriff Fremder schützen können. Die Nutzer sollten durch simplen Mausklick auf der Seite entscheiden können, ob ihre Daten nur den engsten Freunden, dem weiteren Bekanntenkreis, Kollegen oder ausnahmslos allen Interessierten zugänglich sein sollen, teilte Chris Kelly, der Datenschutzbeauftragte von Facebook, am Donnerstag in einem Internetstatement mit. Die neue Einrichtung soll zunächst in einer mehrwöchigen Testphase erprobt und dann allgemein genutzt werden können. Facebook war in der Vergangenheit mehrfach wegen mangelhaften Datenschutzes in die Kritik von Datenschützern und Nutzern der Online-Community geraten.
Breitband, Netzmusik.
Und jetzt mit Musik aus Skandinavien. Ear Drums Music ist ein Blog, dessen Macher irgendwann auch ein eigenes Label gegründet haben, ein Netzlabel. Und das heißt Ear Drums Pop. Und hier kommt jetzt ein Song aus einem ihrer zahlreichen Sampler. Der heißt Bird Songs, Bee Songs Volume D und ist im April herausgekommen. Und folgender Titel ist von einer Band namens Spaghetti Anywhere.
Why they always go for girls with boyfriends? Why can't I just try and see where her friends? It would be easier for everyone. But I don't want nobody else. I'd rather be here by myself. If I
said I'll meet you down in London. I'll be waiting by the fountain. It would be lovely if you came. We went down walking by Westminster, and then she kissed me by the river. And things would never be the same again, 'cause I don't want nobody else. I'd rather be here by myself. If I can't have you, 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 have you.
Spaghetti Anywhere Girlfriend with Boyfriend. Den Link zu diesem Titel finden Sie auch auf www.breitband-online.de und gefunden habe ich diesen Song auf eardrumspop.com.
Und das ist wieder ein Netlabel, Christine. Was ist denn diesmal das Besondere daran?
Das ist auch ein tolles Netlabel. Nein, es ist eine ganz tolle Seite und wirklich ein herausragendes Label. Das gibt es erst seit 2007, glaube ich, Ende seit 2007. Und seitdem sind schon 10 Compilations erschienen. Die sind so liebevoll gemacht, dass es wirklich eine Freude ist, die zu entdecken. Die Macher sammeln dafür Musik überall auf der Welt ein, setzen sich mit den Bands in Verbindung. Das sind nicht unbedingt, glaube ich, nur Creative Commons Musiker, sondern auch Leute, die ganz normal Musik veröffentlichen und die dann nur für diese Sampler einen Titel zur Verfügung stellen. Und wer sich dort dann eine dieser Zusammenstellungen runterlädt, der muss dann auch unbedingt, finde ich, noch das ausführliche Booklet mitnehmen. Also die machen sich so eine Mühe, die sammeln die Musik ein, die machen dann dieses Booklet, weil jeder Musiker kriegt eine eigene Seite mit einer kleinen Zusammenfassung und einem Foto und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz schön. Die Musik, die steht unter der Überschrift Melodie. Mehr Einschränkungen gibt's nicht, sondern es soll keine neutrale, weiß ich nicht, Fahrstuhlmusik sein, sondern es sollen schon melodiöse Titel sein. Und das wird dann von den Künstlern zur Verfügung gestellt, hier auf die verschiedenen digitalen Veröffentlichungen gepackt. Riesenarbeit natürlich für die Macher und dann auch noch ein tolles Artwork. Also ich kann nicht aufhören zu schwärmen. Es ist wirklich ein schönes Label mit schönen Musikveröffentlichungen.
Und geht das alles kostenlos oder wird da vielleicht für Spenden aufgerufen oder ähnliches?
Nee, wird ausdrücklich nur dazu aufgerufen, die Musiker jeweils zu unterstützen. Also es gibt dann so eine Seite, worum geht's hier und so weiter. Und da steht dann eben drauf, also wer Geld übrig hat, soll bitte Fanartikel von den Künstlern kaufen oder soll schauen, ob die irgendwelche CDs rausbringen. Aber an dieses Label muss kein Geld gegeben werden, sondern wirklich, wenn, dann nur direkt an die Musiker. Also eardrumspop.com, ein sehr empfehlenswertes und sehr schönes, liebevolles Netlabel. Und wir hören jetzt auf jeden Fall auch nochmal Musik von The Echo Tones, The Huntress.
There's a girl. There's a girl. There's a girl. There's a girl.
Besprechung.
Eine Idee, das gesprochene Wort in der Literatur dem mehr Geltung zu verschaffen. Etwas, was vielleicht inzwischen in den letzten Jahren in den öffentlich-rechtlichen Programmen sich verändert hat.
Das Internet macht es möglich. Platz ohne Ende, Sendezeit ohne Ende und damit Raum für große Literatur, die ohne Einschränkung genossen werden kann und soll. Und der das möglich machen will, den haben wir gerade gehört, Guido Graf, Verantwortlicher von litradio.net und Mitarbeiter des Instituts für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft. Guido Graf und seine Mitstreiter wollen Veranstaltungen, Lesungen, Gespräche und Vorträge im Internet anbieten. Bislang hatte man ja den Eindruck, dass Literatur im Netz zum Hören noch nicht richtig entdeckt worden ist. Hat sich das jetzt geändert mit litradio.net? Bei mir im Studio ist unser Rezensent Jörg Plath. Warum litradio.net? Welche Lücke füllt es wie?
Ich glaube, es füllt eine Lücke insofern, als es das literarische Leben im Internet abbildet. Das gibt es ja bisher eigentlich gar nicht. Das gibt es auch nicht in den Zeitungen oder im Rundfunk. Also Lesungen oder Vorträge werden kaum berücksichtigt. Man sagt ja immer, da tut sich ja eigentlich gar nichts. Höchstens, wenn es ein Festival gibt, dann gibt es Berichte. Aber inzwischen tut sich ja auf Lesungen einiges. In Literaturhäusern und auch an privaten Orten. Da hat sich ja doch durchaus eingespielt, dass die Lesung von einem Gespräch eingerahmt wird und da hört man einiges von dem Autoren.
Was bietet denn Litradio genau? Was ist da genau zu hören?
Es gibt im Augenblick 180 Soundfiles, meist in MP3-Qualität mit 96 Kilobit pro Sekunde. Also wenn es sich um Hörspiele oder Feature handelt, dann auch in besserer Qualität, aber die sind eben wirklich sehr selten. Und die meisten Soundfiles sind Aufnahmen von Veranstaltungen, Vorträgen und Lesungen. Also Marcel Proust in seinen Briefen, etwa Ilja Trojanow auf Lesereise, mir unbekannt Adrian Krasnitz, aus Köln, die Lesebühne im Raketenclub, Franz Josef Xernin, der Lyriker mit einem Vortrag und einer Lyriklesung, ganz, ganz wichtig, Dietmar Dart, für die Dietmar Dart-Fans, Für immer in Honig liest er ganz mit Andreas Platthaus. Dieses Werk hat 160 Kapitel, die werden kapitelweise eingestellt. Gelesen war das im Frankfurter Literaturhaus und jetzt ist man bei dem Kapitel 49, also für Fans, glaube ich, ein Muss.
Hörspiele zum Beispiel gibt es auch, habe ich mal reingehört.
Ja, das sind aber sehr kleine Werke, das sind auch Werke von den Studierenden selbst. Da fehlt einfach auch, muss man sagen, die Ausrüstung, die man dort hat. Und man hat auch nicht diesen Etat. Es gibt überhaupt keinen Etat leider.
Kommen wir mal zur Seite. Wenn man sich die anschaut, so ein richtiges Profil kann man ja nicht erkennen. Sowohl was die Inhalte und auch die Zielgruppe betrifft, ist alles sehr schlicht sozusagen aufgebaut.
Ja, ich fand das ganz gut. Es ist sehr schlicht aufgebaut. Es ist sozusagen, Sie haben eine Startseite mit verschiedenen Farben. Da ist sehr wenig Text drauf. Das ist der Anreißer. Dann klicken Sie drauf, dann bekommen Sie einen längeren Text und einen sehr einfachen Player. Ich glaube, das ist literaturaffin. Also die Leute, die sonst Bücher lesen und zu Veranstaltungen gehen, die wollen keine Pop-ups. Die wollen vielleicht den puristischen O-Ton und so puristisch ist die Seite auch. Was Sie ansprechen, was die Inhalte angeht, da ist es sehr gemischt. Also Dietmar Dart mit 49 Kapiteln allein, mit 49 Soundfiles, das sticht ein bisschen heraus. Ansonsten gibt es ja sehr verstreute Namen, ist noch kein so rechter Geschmack zu erkennen. Da verfolgt im Augenblick, glaube ich, wirklich noch jeder Redakteur seine Spezialinteressen. Und Sie finden dann Abgelegenes und entdecken manches, wenn Sie Glück haben.
Erkennen Sie Schwerpunkte, einen literarischen Geschmack oder ist es wirklich bunt gemischt?
Es gibt einen Schwerpunkt sozusagen auf den jüngeren Autoren, wenn überhaupt, wenn der erkennbar ist. Noch ist die Auswahl, finde ich, viel zu gering. Und es gibt einen Schwerpunkt natürlich auf den Leuten, die man selbst als junger Studierender auch gerne liest. Also das sind eher experimentelle Zugänge. Das sind auch Lyriker, sehr schön, denn die kommen ja sonst immer zu kurz.
Das Konzept ist ja trotz allem so naheliegend, dass man annehmen könnte, sowas gibt es eigentlich schon. Ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich schon mal ein bisschen gesucht, geguckt. Im Netz haben natürlich auch Erfahrung als Rezensent. Ist das tatsächlich so ein Unikat auf dem deutschen Markt?
Auf dem deutschen Markt ja. Nun ist das ja im Internet schwierig, das ist ja international. Es gibt in Österreich eine ganz ähnliche Seite, literadio.org heißt die. Und die bietet an Literatur abseits des Mainstreams, aber nur von Verlagen aus Österreich, die oft einen Blick auch nach Südosteuropa haben, also auch in anderen Sprachen, aber nur dieses. Die sind auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig sehr aktiv, nehmen da recht viel auf, aber wiederum nur von den Verlagen aus Österreich.
Online-Literaturmagazine haben ja einen schweren Stand. Welche Perspektive geben Sie, litradio.net?
Ich glaube, es gibt hier eine echte Marktlücke. Das ist sozusagen bisher noch nicht im Netz zu finden. Und die ganzen Veranstalter, Literaturhäuser oder auch andere Veranstalter machen ja dauernd Aufzeichnungen von ihren Veranstaltungen und haben dafür noch keinen Weg gefunden, die in irgendeiner Weise zu veröffentlichen danach. Sie werben so für sich, sie werden das nutzen. Verlage werden nicht zustimmen der Veröffentlichung auf Literadionet dann, wenn sie ohnehin ein Hörbuch planen, denn dann wäre ja ein Zornfall auf Literadionet ein Konkurrenzangebot. Aber ich denke, für viele Bücher, die ja gar nicht Hörbücher werden, ist das eine Möglichkeit, denn doch noch Longtail oder ähnliches, dann noch Leser zu finden.
Aber ist alles kostenlos, ne, zum Runterladen?
Es ist alles kostenlos. Es ist auch kostenlos von den Verlagen und von den Institutionen, die teilnehmen. Alles unentgeltlich. Auch die Studierenden bekommen für ihre Reisen zu den Veranstaltungen, wo sie denn aufnehmen, kein Geld.
Seit Februar dieses Jahres gibt es litradio.net, ins Leben gerufen vom Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim. Im Studio war unser Rezensent Jörg Plath. Vielen Dank.
Breitband, Netzmusik.
Und zu guter Letzt ein Blick auf einen Musikblog. MBV Music heißt er, sieht erstmal völlig unspektakulär aus, fast ein wenig nachlässig gemacht und sehr unstrukturiert, aber ein Besuch lohnt sich trotzdem. Warum, erzähle ich gleich. Zum Beispiel zuerst mal ein Beispiel der Musik, die Sie auf MBV Music finden. Magnolia Electric, Little Sad Eyes. Kleine traurige Augen, Little Sad Eyes, Magnolia Electric und Co. gehört in Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Dieser Song steht als MP3 auf der Seite des Musikblogs mbvmusic.com und dahin finden Sie über www.breitband-online.de.
Christine, das war jetzt eines deiner Lieblingssongs?
Ja, heute. Also ja, nicht meines Lebens, aber zumindest der heutigen Sendung. Ich finde den sehr, sehr schön. Ich hoffe, du auch.
Ja, doch, hat mir auch sehr gut gefallen. Für einen Samstagnachmittag genau das Richtige. Und in diesem Blog, den du eben erwähnt hast, was steht da drin? Wie ist es aufgebaut?
Also, wie ich schon vor der Musik sagte kurz, es ist tatsächlich so, dass der relativ unstrukturiert und nachlässig gemacht erstmal aussieht. Also ich kam da drauf und dachte, was soll das jetzt? Und ich kam da drauf deswegen, weil es so ein ganzes Musikblogger-Netz offensichtlich gibt mit vielen Musikbloggern aus den USA, aus Kanada und natürlich aus dem Rest der Welt, die sich immer wiederfinden in verschiedenen Blogs. Also es gibt einen Blog, setthegramophone.com, den habe ich hier auch schon, glaube ich, zweimal erwähnt, zumindest im Lauf der Sendung. Und über den landete ich dann bei MBV. Und weil eben da wieder die gleichen Leute dort wieder auftauchen, also da hat man einen von diesen Blogs gefunden, hat man einen fetten Blockfisch an der Angel. Von hier aus kann man also immer viel mehr Blogs entdecken und dachte dann eben, um auf die Frage zurückzukommen, das sieht ja erstmal nicht so schick aus, kein besonders schönes Layout, irgendwie man weiß gar nicht genau, von wann ist welcher Eintrag, aber wenn man sich dann so ein bisschen durchscrollt, dann entdeckt man einfach so sehr interessante Links zu Musikerinterviews und spannenden Rezensionen und dann dazwischen eben auch den ein oder anderen Musiktipp, den man dann auch als MP3 herunterladen kann.
Und sind das alles CC-Musiken oder auch Promo-CD, also Promo-Musik oder ähnliches?
In diesem Fall sind es tatsächlich viele Bands, die ein Label haben, also die diese MP3s zur Verfügung stellen, um dann über so ein Portal ein bisschen Werbung zu machen für ihre CDs, die demnächst erscheinen. Also es ist auf jeden Fall auch eine ganz gute, ja, wie eine Antenne für das, was demnächst im Musikbusiness vielleicht wichtig sein könnte oder welche Bands aus dem Independent-Pop-Bereich wichtig sein könnten. Gute Empfehlung, mbvmusic.com. Und hier noch ein Titel, der von MBV gerade beworben wird, Neon Indian aus Texas.
Den Namen Pirate Bay kann man als Synonym sehen für die Kostenloskultur des Internets. Die Tauschbörse gehört zu den meistbesuchten Internetseiten weltweit. Das Besondere ist sicher die einfache Handhabung und dass man unentgeltlich Filme und Musik runterladen kann. Und die vier Betreiber von Pirate Bay mussten sich dafür auch schon vor Gericht verantworten und haben auch ein Urteil erhalten, gegen das sie in Berufung gegangen sind. Diese Woche nun gab es neue Schlagzeilen um Pirate Bay. Das schwedische Softwareunternehmen Global Gaming Factory hat angekündigt, die Tauschbörse kaufen und das Tauschen darin legalisieren zu wollen. Mein Kollege Janko Röttgers in Los Angeles verfolgt die Tauschbörsenszene schon seit Jahren sehr aktiv und ich habe ihn gestern am Telefon gefragt übers Internet, aber wie kam es zu diesem Verkauf?
Der Verkauf ist schon eine direkte Folge dieses Urteils gegen die Pirate Bay Betreiber. Die wurden eben zu Gefängnisstrafen verurteilt und bemühen sich jetzt eben um Berufungsverfahren und versprechen sich da wohl bessere Chancen, wenn sie nichts mehr direkt mit der Webseite zu tun haben. Und gleichzeitig haben sie in der Vergangenheit schon häufiger mal erklärt, dass sie doch eigentlich überlastet sind und dass ihnen das zu viel Arbeit wird, den Pirate Bay zu betreiben und dass sie keine Zeit und keine Energie haben, vor allem die Website auch weiterzuentwickeln. Und jetzt will man wohl offenbar das durch diesen Verkauf ein bisschen in andere Hände legen.
Existierte denn Pirate Bay eigentlich noch? Konnten die denn nach dem Urteil überhaupt so weitermachen wie bisher?
Die Website läuft weiter, die Tauschbörse läuft weiter. Das Urteil war eben das Ende eines Strafprozesses. Der richtete sich gegen diese Person und nicht gegen eine Firma und nicht gegen die Website direkt. Und deswegen war der Betrieb des Pirate Bay davon nicht direkt betroffen. Gleichzeitig haben sich die Betreiber wohl in der Vergangenheit schon abgesichert und vor ein paar Jahren eine relativ komplexe Struktur sich ausgedacht, wo die eigentlichen Eigentumsrechte an der Website, nämlich bei unbekannten Eigentümern im Ausland, liegt. Und sie sind nur noch so die Administratoren, eben die Betreiber, die sich um das tägliche Geschäft kümmern. Deshalb, selbst wenn die jetzt ins Gefängnis gehen würden, würde der Pirate Bay weiter existieren, zumindest theoretisch. Und jetzt bemüht man sich eben darum, auch praktisch da Leute zu haben, die sich um den Betrieb kümmern werden.
Wie reagieren denn die Nutzer auf die Verkaufsankündigung?
Sehr, sehr negativ. Also die Betreiber des Pirate Bays haben in ihrem Blog zu dem Verkauf Stellung genommen und da gab es in kürzester Zeit tausende von sehr negativen Kommentaren. Leute haben ihnen den Ausverkauf vorgeworfen und den Verrat ihrer Ideale und so fort. Am Dienstag, als der Verkauf bekannt wurde, kam es dann auch kurzzeitig zu einer Denial-of-Service-Attacke. Das heißt, da haben ein paar Leute mit automatisierten Anfragen, ganz vielen Anfragen in ganz kurzer Zeit eben die Pirate Bay Server in die Knie gezwungen. Und seitdem gibt es auch so diverse Kampagnen und Facebook-Gruppen, wo sich Leute zum Boykott des Pirate Bays dazu aufrufen. Und die Betreiber waren, glaube ich, ein bisschen davon überrascht, von diesem sehr, sehr negativen Echo, und versuchen sich seitdem ein bisschen zu rechtfertigen und auch ein bisschen auf die Kritik einzugehen. Aber da sind schon deutliche Spannungen auf jeden Fall seitdem vorhanden.
Es heißt ja auch, die neuen Eigentümer wollen die Plattform so betreiben, dass auch Entgeltzahlungen an die Lieferanten von Inhalten und Besitzer von Urheberrechten möglich sind. Das wäre doch auch für die User tatsächlich ein herber Einschnitt, oder?
Das wäre auf jeden Fall ein herber Einschnitt, weil der Pirate Bay natürlich deswegen so populär ist, weil es da sehr viele Dinge umsonst gibt, die es auch so auf legalen Plattformen gar nicht gibt, nämlich zum Beispiel Hollywood-Filme, wenn sie noch im Kino sind, oder Fernsehshows aus den USA, wenn sie in Europa noch nicht im Fernsehen laufen. Das macht den Pirate Bay so interessant. All das würde es dann überhaupt nicht mehr geben oder eben nur noch gegen teures Entgelt. Und das könnte möglicherweise dazu führen, dass sehr viele Nutzer der Website sehr schnell den Rücken zukehren werden.
Wie realistisch sind solche Pläne, die Seite, sag ich mal, zu legalisieren?
Einerseits ist es eben das Problem, dass Nutzer gerade diese illegalen oder kostenlosen Angebote natürlich sehr interessant finden. Andererseits, um überhaupt Inhalte zu bekommen, muss man dann eben Lizenzen abschließen mit großen Plattenfirmen, mit großen Hollywood-Studios. Und diese Lizenzen sind nicht nur sehr schwer zu bekommen, sondern auch sehr, sehr teuer. Eine Firma, die damit sehr negative Erfahrungen gemacht hat, war BitTorrent Inc. Das ist eben auch eine Firma aus dem Tauschbörsenbereich und die wollten in den USA einen Download-Shop anbieten, der auf Tauschbörsentechnologie basiert. So ähnliche Idee, wie der Pirate Bay jetzt auch wohl werden soll. Und die haben sich dafür einen Vertrag mit einem Hollywood-Studio zugesichert, aber das Hollywood-Studio 20th Century Fox, also die machen so die Simpsons und solche Dinge, hat sich dann vertraglich zusichern lassen, jedes Jahr mindestens $1 Million überwiesen zu bekommen, egal wie viel da umgesetzt werden würde. Und die Betreiber von BitTorrent haben sich überlegt, ja, wir werden bestimmt ganz viele Kunden haben, das ist gar kein Problem. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass niemand da was einkaufen wollte und es war ruinös und nach anderthalb Jahren mussten die ihre Download-Plattform schließen.
Was passiert jetzt mit den bisherigen Betreibern von Pirate Bay? Wie sehen deren Pläne aus?
Einerseits bemühen sie sich eben um dieses Berufungsverfahren und haben jetzt wohl auch etwas mehr Zeit, da sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Andererseits haben sie sich wohl zusichern lassen, trotz dieser relativ komplizierten Eigentümerstruktur, dass das Geld, was für diesen Verkauf überwiesen wird, an eine Stiftung geht. Und diese Stiftung soll sich für Internetfreiheitsprojekte im weitesten Sinne einsetzen, also zum Beispiel Projekte gegen Internetzensur finanzieren. Und schließlich muss man wohl auch davon ausgehen, dass die drei sich in Zukunft weiter auch im Tauschbörsenbereich beschäftigen werden, damit aktiv sein werden. Und eins der Projekte, an dem die wohl arbeiten, ist eben die Struktur für andere Websites, die ähnlich sind wie der Pirate Bay, zu verbessern, das zu ermöglichen, dass die schwerer juristisch angreifbar sind und dass die auch eine robustere technische Struktur haben.
Vielen Dank, Janko Röttgers in Los Angeles. Ja, und das war Breitband vom 4. Juli. Hier geht's jetzt weiter mit der Deutschlandrundfahrt und zwar vom Weltkulturerbe Rammelsberg, melden sich die Kollegen. Ja, und ich verabschiede mich. Mein Name ist Vera Linz. Christine, du jetzt noch ein kleines Bad im Schlachtensee oder ähnliches?
Wenn ich mich traue, da reinzuspringen, aber du hast ja das Anbaden gestern schon erledigt.
Genau.
Dann mache ich das vielleicht heute. Ja. Gut, ja, dann schönes Wochenende allerseits und nicht zu viele Unwetter und nicht so viel schwitzen. Und danke fürs Zuhören.
Tschüss.